Ein neues Jahr bringt eine neue Jahreslosung. Im Silvester schon mal kurz drüber nachgedacht, was ist eigentlich Sinn von Jahreslosung? Vielleicht, dass man am ersten Gottesdienst im Jahr doch einen gewissen Predigtext hat. Vielleicht auch, dass man sagen kann, Jahreslosung, nun, meisten sind jetzt nicht so alt, dass sie sich daran erinnern könnten. Ich kann mich an eine Zeit in diesem Land erinnern, an dem ganz viele Losungen quer durch diese Stadt und durch dieses Land hingen, meist auf irgendwelchen roten Bannern mit weißer Schrift drauf. Ja, die geben so Leitmotiv an, zu sagen, das, worum es geht. Das ist das, worum es dieses Jahr geht. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist Thema für dieses Jahr. Jesus sagt, du musst nicht weggehen. Ich schmeiß keinen raus. Leitmotiv ist, jetzt hätte ich mich mit Fritz noch abstimmen müssen. Schön, dass du da bist, Fritz. Ne? Also, wir importieren unsere Musiker direkt aus der Schweiz. Wow. Dann hätte man das mal mit Bach vormachen können. In den Fugen und Präludien von Bach hat man immer ein Motiv, das kommt dann immer mal wieder. Irgendwie auch verändert, aber es kommt immer wieder. Kennst du das spielen, Fritz? Auswendig nicht. Na gut, lassen wir das. Ihr könnt euch das vorstellen. Das wäre jetzt so der Anschluss zu sagen, dass dieser Vers, diese Aussage immer und immer wieder vorkommt. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn einem so ein Satz begegnet, kann man sich auch mal Fragen stellen. Wer kommt eigentlich, warum? Also wenn das so ein Satz so mitten im Raum steht, ja, wer kommt eigentlich und warum kommt der? Ja. So die Anschlussfrage, warum kommst du zum Gottesdienst, warum guckst du ihn dir an? Und die zweite Frage, was erwarten Leute? Warum will ich denn da hinkommen? Was erwarte ich? Also was kriege ich dort? Wozu? Und dann hat mich eine Frage bewegt, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht. Wenn Jesus sagt, ich will niemanden abweisen, warum könnten Menschen denken, sie werden bei Gott abgewiesen? Weiß nicht, ob dir die Frage schon mal durch den Kopf gegangen ist. Die Frage könnte, dass Gott mich abweisen könnte. Dass Jesus sagt, ey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das sind so Fragen, die man durchaus bei so einer Jahreslosung bedenken kann. Und die positive Nachricht dabei, wir haben jetzt noch 364 Tage Zeit dafür. Jeden Tag einfach mal drüber nachdenken. Übers Kommen und warum und wie das mit dem Abweisen ist. Andere Seite, ne, für die so Bibel zu Hause sind, also nochmal für alle, die es gar nicht so wissen, die Jahreslosungen wurden mal eingeführt, um Menschen zu ermuntern, zu ermutigen, Bibel zu lesen. Das ist jetzt ca. 70, 75 Jahre her, dass es die ersten Jahreslosungen gegeben hat, damit Leute Bibel lesen. So, und wenn du das liest, sagen, was ist das eigentlich, in welchem Zusammenhang sagt das Jesus? Dass Leute nicht weggeschickt werden. Das wollen wir miteinander lesen. Wer Bibel dabei hat, der kann das aufschlagen. Das ist Johannes 6, ab Vers 25. Und ich habe mal gedacht, man kann das so als einen Bibeltext nehmen, aber man könnte es auch mal versuchen zu sagen, weil es ist ein Gespräch. Es ist ganz wichtig zu sagen, das ist ein Gespräch. Jesus diskutiert mit Leuten oder geht auf Leute ein. Und zu sagen, wir nehmen das mal so wie so ein Chatverlauf. Ich lese und der Julian versucht mal so die einzelnen Sprechblasen zu bedienen. Auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Dieser letzte Satz, das ist Jahreslosung. Ein Gespräch um Essen und Trinken und Lebenssinn und am Ende die Sache, dass Jesus sagt, und niemand wird rausgeschmissen. Keiner. Johannesevangelium hat etwas ganz Besonderes. Im Johannesevangelium wird nicht nur die Berichte über das, was Jesus getan hat, uns deutlich gemacht, sondern Johannes überliefert uns Gespräche, Worte, Dinge, die Jesus gesagt hat, die ich so in mein Leben hineinnehmen kann. Und Dinge, die manchmal, wie hier, hatten schon beim Hören so gedacht, das ist schon, hier geht es mehr als um irgendwelches Bauernbrot. Ne? Also das mit dem Brot hat irgendwie noch eine Bedeutung, die hinter dem liegt, wie ein Brot, wenn wir jetzt hier so ein richtiges Bäckerbrot auf dem Tisch hätten. Dazu gedacht, mal sagen, in welcher Situation ist das eigentlich? Einige Zeilen vorher beschreibt Johannes, wie Jesus Brot vermehrt. Es kommen Leute zu ihm, viele Leute. Und Jesus merkt, gegen Ende des Tages, jetzt müssen die Leute was zu essen bekommen. Und dann kommt diese tolle Erzählung, dass Jesus sagt, guck mal zu seinen Jüngern, guck mal, so viele Leute da, die müssen jetzt was essen und ihr gebt's ihnen. Eine von diesen spannenden Herausforderungen, was Jesus immer wieder mit seinen Nachfolgern macht. Also sagt, ich habe alle Macht und ihr macht mal. Und tatsächlich, ne, sie geben das, was sie haben, Jesus. Und irgendwie wird es unter seiner Mitwirkung, reicht es für alle über die Maßen. Wer Bibellese so nach dem ökumenischen Bibelleseplan nutzt, kommt demnächst auf diese Stelle drauf. Vielleicht haben wir in den einzelnen Kreisen Zeit, Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, dass Gott mit meinen Möglichkeiten das Unmögliche schafft. Die Leute sind fasziniert davon, klingt in dem Text, den ich gelesen habe, ja schon an. Er sagt, oh, da ist einer, der stillt unsere Bedürfnisse. Endlich nie wieder beim Bäcker anstehen, nie wieder Geld ausgeben. Es gibt einen, der kann uns das Schlaraffenland in diese Welt hineinbringen. Und die sagen, der müsste eigentlich Ministerpräsident sein. König. Und da entweicht Jesus. Er sagt, nee, ich lasse jetzt nicht einfach mich vor euren Karren spannen. Er geht, schickt seine Jünger über den See, es kommt ein Sturm und Jesus läuft auf dem See und begegnet seinen Leuten. Da kommt dieses berühmte, dass Jesus über Wasser geht. Und er kommt am anderen Ufer an mit seinen Jüngern Und dort finden ihn die Leute suchen ihn. Und dann beginnt das, was wir gerade gelesen haben. Und dazu mal die erste Frage. Menschen kommen zu Jesus, warum eigentlich? Warum könnten Menschen zu Jesus kommen wollen? Hier im Abschnitt ist Jesus ja sehr klar und sagt, weil ihr satt geworden seid. Weil er sagt, der füllt mein Bedürfnis. Dass Jesus Bedürfnisse stillt. Haben wir es gemacht, das ist eigentlich im Gottesdienst unüblich, aber wir haben die Technik da, dass wir das mal zeigen können. Weiß nicht, wer von euch den Herrn Maslow noch kennt, aus Studium oder Schule, Bedürfnispyramide nach Maslow. Das war für mich nochmal erhellend, einfach zu sagen, was wünschen sich Menschen, was brauchen Menschen? Ja, Maslow, ganz schneller Durchgang, sagt, es gibt Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, Dach im Kopf. Es gibt die Sicherheitsbedürfnisse, zu sagen, ich brauche Arbeit, eine Wohnung, Gesundheit oder soziale Bedürfnisse. Ich brauche Familie, Freundschaften, irgendwo dazugehören. Und dann spitzt sich es immer zu, also für alle, die es nicht kennen, sagen, dass immer wenn das erfüllt ist, dann sagt er, gibt es ein neues. Irgendwie scheinen wir nicht satt zu werden. So Beschäftigung bei Maslow mal so aufgegangen zu sagen, es reicht den Menschen eben nicht satt zu sein. Und es reicht irgendwie auch nicht zu sagen, ja, ich habe halt Arbeit, ich brauche noch mehr. Und dort, wo ich sage, ja, ich brauche dann eben auch Vertrauen und Wertschätzung, dass ich wertgeschätzt werde. Fällt mir vielleicht gar nicht so ein, wenn ich nichts zu essen habe. Und als Spitze sagt er, es braucht die Selbstverwirklichung. Ich möchte mich irgendwo einbringen, meine Talente, meine Potenziale, meine Kreativität. Das brauchen Menschen. Die kommen zu Jesus. Spannend bei Maslow ist, das wollte ich gerne mal noch sagen, kurz vor seinem Tod hat er diese Pyramide noch um zwei erweitert. Ich mache das jetzt mal nicht ganz, sondern bloß das erste. Das sagt er, ganz am Ende steht so das Bedürfnis nach Transzendenz. Fand ich noch ganz spannend, so ein Soziologe, der so sagt, nee, das bleibt nicht nur dabei, dass ich mich verwirklichen will, sondern irgendwo bleibt am Ende ganz oben die Spitze davon, zu sagen, es muss noch mehr geben. Es braucht etwas, was von außen kommt und mich erfüllt. Und das Spannende ist für mich, das ist so deckungsgleich, das habe ich mit reingenommen, mit diesem Bibeltext. Jesus sagt, wisst ihr, seid ständig dabei zu sagen, bei den Grundbedürfnissen, Essen und Trinken und Schlafen und vielleicht auch Freunde. Aber eigentlich, die Erfüllung ist in diesem oberen Bereich. Menschen kommen und sagen, Jesus, du hast uns satt gemacht. Und Jesus sagt, wisst ihr, eigentlich müsstet ihr mal nach Erfüllung suchen. Nach etwas, was euch wirklich ausfüllt. Und er gebraucht dazu den Begriff vom ewigen Leben. Einer der Hauptbegriffe von dem, was Johannes gebraucht. Die Frage nach dem ewigen Leben. Was ist es? Jetzt spannend, ne? Warum nicht so mit den Abständen hätten, würde ich sagen, ungefähr 3 Minuten, 5 Minuten Pause, immer so 3, 4 Leute zusammen. Wie würdest du jemandem erklären, was ewiges Leben ist? Wenn Gott das in ein Leben hineingibt, wenn Menschen danach sehnen sich, ewiges Leben. Spielt im Evangelium des Johannes eine große Rolle. Immer wieder kommen Leute dahin und sagen, wie kriege ich denn das, dieses ewige Leben? Und nach was haben sie dort eine Sehnsucht? Das ist für uns heute, glaube ich, so dass wir sagen, ewiges Leben, das ist eine Vokabel, die ist rein kirchlich. Das kennen die Christen, die ganz frommen, und irgendwie hat das was mit Friedhof zu tun. Nämlich mit der Zeit, wenn ich gestorben bin, dann habe ich ewiges Leben. Wenn das deine Sicht ist, dann, Entschuldigung, bist du arm dran. Ewiges Leben ist eben nicht einfach nur die Frage nach der Zukunft, sondern nach dem Hier und Heute. Das ist die große Überraschung bei Jesus. Das sagt, nein, ewiges Leben beginnt nicht erst, wenn du gestorben bist, sondern ewiges Leben beginnt hier und heute. Also gerade in dem tollen Gespräch, Johannes Kapitel 3 von Nikodemus, bringt Jesus das so auf den Punkt. Ja, das Reich Gottes und das ewige Leben ist dort ganz ein Synonym. Ewiges Leben, das ist zum einen mehr Qualität als Quantität gemeint. Es geht nicht darum, ewiges Leben, das ist etwas, was ganz lange dauert. Ich glaube, hat jeder von uns mal so den Blick gehabt, vielleicht so Kindergottesdienst so mit 10, 11, wo sagt, ne, ewiges Leben, das dauert ganz lange, 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 lange. Und dann hast du mit 11, 12 den Eindruck, das könnte auch langweilig werden. Ja, was also ewig geht, kann ich mir gar nicht vorstellen, was nie aufhört. Wir haben so den Eindruck, ne? Es gibt Dinge in unserem Leben, denkt man, das hört nie auf. Und irgendwie scheint das ja nicht das Erfüllende zu sein, dass etwas einfach mal nicht aufhört. Nein, bei dem, wie Bibel ewiges Leben beschreibt, meint es eine Qualität, die von Gott in das Leben von Menschen hineinkommt. Am besten beschreibt es Paulus, wenn er von den Ergebnissen redet, was Gottes Geist im Leben eines Menschen hervorbringt. Friede, Freude, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, das sind Qualitäten. Etwas, was das Leben ausfüllt und prägt. Das ist das, was Jesus anbietet. Jesus sagt, das ist das. Ihr fragt einfach nur nach dem Butter und nach dem Brot. Sag mal, wovon ernährt sich denn deine Seele? Wo ist das in einem Leben, was dir Bestand gibt? Halt und Kraft und Antrieb. Dort hätten wir ne, diesen Übergang von Brot. Brot ist ganz viel Kohlenhydrat und hilft ne, meinen Zellen irgendwie Energie zu finden. Und Jesus sagt, es geht jetzt nicht um die Energie, dass du Holz hacken kannst oder Fahrrad fahren, sondern was treibt dich im Leben an? Was gibt dir denn Kraft für den nächsten Schritt, für die nächste Begegnung, auch für die unangenehm sein kann? Was füllt dich aus? Und dann sagt Jesus mal, wenn das nachlesen will, Johannes 19 steht das, das ist das ewige Leben, dass du allein wahrer Gott bist und dass sie dich erkennen. Das Erkennen Gottes, jetzt nicht das Aha-Erlebnis, sondern jemand wirklich kennenzulernen, in sein Leben reinzuholen, mit ihm eins zu werden, mit Gott, dem Ewigen. Dass ich in Übereinstimmung mit meiner Bestimmung bin. Ich gedacht, bei Jahreslosung kann man schon noch mal von ganz vorn anfangen. Sag mal, weißt du, wofür du da bist? Was ist deine Bestimmung? Was ist die Bestimmung eines Menschen? Und jetzt möchte ich mal gar nicht so dieses Individuelle, dass ich sagen kann, oh, das ist mein Beruf, meine Familie und das ist mein Lebensweg. Nee, was ist grundsätzlich Bestimmung eines Menschen? Wer das sucht, wird fündig werden in den ersten Kapiteln der Bibel, dort wo beschrieben ist, wie Gott sich Menschen gedacht hat, dass sie ihm zum Bild, ihm als Gegenüber sind. Das ist meine Bestimmung, das ist deine Bestimmung. Sagen, ich darf Gottes Gegenüber sein. Gott hat mich extra dafür gemacht, dass ich mein Leben mit ihm zusammen verbringe. Dann wird es rund, dann wird es gesamthaft. Das ewige Leben. Leben in Verbindung und aus dieser Verbindung mit Gott. Und so merkt, dass das Göttliche in mein Leben hineinkommt. Seine Kraft, seine Weisheit, seine Freude. Also um die Nahrung müsstet ihr euch bemühen. Das wär's doch. Aber ihr bleibt an der Oberfläche hängen. Das ist das Problem bei Christen und bei Nichtchristen. Ich glaube, heute mehr denn je. Wir leben in einer Zeit, in der es um die Oberfläche geht, nicht um die Tiefe. Wenn alles schön aussieht, denken wir, es ist alles in Ordnung. Nee, genau das eben nicht. Dass dann innen etwas fehlt, wo sagt, ich möchte gern dort Erfüllung in meinem Leben. Ich möchte, dass mich etwas ausfüllt, was mehr ist als Essen und Trinken und Arbeit. Ewiges Leben bewirkt, diese Verbindung mit Gott bewirkt Sinn. Etwas Dauerhaftes, etwas, was hält und die Hoffnung, was über den Tod hinausgeht, was hier und heute anfängt, was aber dann hält, auch in und über die Krisenzeiten meines Lebens. Das ist das Thema, was Jesus auf den Tisch packt. Sag mal, was hält dich in den Krisenzeiten deines Lebens? Was füllt dich da aus? Oder was beseitigt die Auswirkungen des Todes? Die Bibel erzählt, dass diese Welt auseinandergebrochen ist. Wir beschreiben das mit dem Wort Sündenfall, dass genau diese Verbindung zu der Energie, die es Menschen gibt, auseinandergebrochen, kaputt gegangen. Und jeder, der ehrlich ist, sagte, das geht bis hinein in mein Herz. Wir beschreiben es mit Sünde, mit dem davon Abdriften von dem, was Sinn macht und Sinn ist, Gottes ferne Sinnlosigkeit. Was beseitigt das? Bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Was suchen Menschen? Was könnten sie denn suchen? Manchmal ist es schon spannend, dass man sagen muss, ne? 2000 Jahre lang hütet Kirche diesen Schatz. Und nach 2000 Jahren gibt es Landstriche in Deutschland, Land der Reformation, nicht weit weg ist Wittenberg. Und es traut uns keiner mehr zu, die Antwort zu haben. Die Frage müssen wir dieses Jahr bedenken. Weil genau das ist die Antwort, diese Verbindung mit Gott, dass der lebendige Gott in dein Leben hineinkommt. Und Jesus sagt, das gibt es nur durch den Menschensohn, den Bevollmächtigten von Gott. Durch ihn kommt das ins Leben hinein. Und jetzt nimmt Jesus einen Hoheitstitel, der vor 2000 Jahren im Judentum einfach nur bekannt war. Wir müssen das erklären. Menschensohn ist nicht irgendein Sohn eines Menschen, sondern Menschensohn ist ein Titel. Wenn ich mehr darüber Gedanken machen will, darf gerne mal lesen Daniel 6 und 7. Und Daniel hat eine Vision, eine Prophetie, in der die Machtbereiche dieser Welt sieht. Ganz spannend, diese Machtbereiche sind alles Raubtiere. Bär und Panther, also alles so. Gebilde, die Macht wollen und Macht an sich reißen. Und einer frisst den anderen auf. Eine ganz interessante Charakterisierung von Macht und von Weltreichen. Und dann schreibt Daniel, und dann sah ich einen wie eines Menschensohn kommen, der wurde gebracht vor den, der uralt ist, und der gab ihm Macht. Also Daniel sieht einen, der kommt, als Mensch zu sehen ist, aber einer ist, der von Gott beauftragt wird, mit aller Macht diese Welt zu richten, zu regieren und in seiner Hand zu haben. Und diesen Titel beansprucht Jesus. An so vielen Stellen kann man das nachlesen in den Evangelien, dass wenn Jesus von sich redet, dann redet er vom Menschensohn, genau mit diesem Titel. Also der ist gekommen. Ne? Also wir haben hier noch die Krippe stehen vom Heiligabend. Gott kommt in diese Welt hinein, bei uns liegt eine Krone da, ja, als König dieser Welt, als König des Universums. Ganz klein macht er sich. Damit Menschen das von ihm bekommen, das, was über den Tod hinaus hält und was ein Leben hier und heute sinnvoll macht. So, von dem könntet ihr es bekommen. Und dann sind die Menschen dabei und sagen, was müssen wir denn dafür tun? Was müssen wir machen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Die sollte jeder sich mal stellen, zu sagen, was muss ich eigentlich machen, dass das so wird? Dass dieser Sinn, dass dieses ewige Leben in mich hineinkommt, mich ausfüllt. Was ist jetzt dran? Hat man ein Bild genommen, aus dem Jesus-Film, das ist der sogenannte reiche junge Mann oder reiche Jüngling, der alles hat und sagt, ich merke, das reicht nicht. Genau das ist, ne, die Spitze der Pyramide. Ich habe alles, aber ich merke, es bleibt ein Riesenloch. Was muss ich tun? Und Jesus sagt den Leuten hier, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es kommt genau der Punkt, was muss ich machen? Und jeder von uns denkt, muss doch irgendwas leisten können. Ich muss lieb und brav sein und die Gebote halten und beten und Gottesdienst gehen. Alles in Ordnung, das sollte man tun, weil es hilft, das eine zu tun, nämlich zu glauben. Ihr sagt, vertraust du diesen Menschen so und vertraust du mir? Nimmst du mich auf? Das am Anfang, ja, erstes Kapitel des Johannesevangeliums erzählt uns sozusagen, nimmt so vorweg, wer Jesus ist, und dann wird bloß noch erklärt, wie das erste Kapitel zu verstehen ist. Und am Ende dieses ersten Kapitels steht dann dieser eine Vers: Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht und das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist das, was ich tun kann, zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein, weil ewiges Leben kann ich nicht aus mir heraus erschaffen. Ich kann ganz viel schaffen an Kreativität und an Freundschaften. Jetzt können wir den Maslow nochmal holen und sagen, ich kann ganz viel tun. Aber das große Loch der Sinnlosigkeit kann nur stopfen dort, wo ich meiner Bestimmung entsprechend leben kann. Meine Bestimmung ist, Gottes Gegenüber zu sein. Und er sagt, ne, dass ihr glaubt. Und dann sagen die Leute, es ist schön und gut, aber wo ist der Beweis? Und ich bin froh um solche Sätze und Fragen, deswegen finde ich es wichtig, so Bibelverse dann auch deutlich zu lesen. Nicht bloß die große Linie zu sagen, Jesus liebt mich, für mich gestorben. Nein, Johannes bietet uns an und sagt, da kommen die Leute und sagen, das klingt schon toll, aber woher weiß ich denn, dass du recht hast? Das ist die Frage bei Leuten, die kommen, warum kommen sie, wie kommen sie, sagen, woher weiß ich das? Kann man das so genau wissen? Wo ist denn dieser Beweis? Und dann, Leute sind klug, damals, die sagen, weißt du, einer der Größten, der uns Gott nahegebracht hat, war Mose, und der hat uns oder unseren Vorfahren das Manna gegeben. Versuch ganz kurz, ne, Manna zu erklären. Die Leute in der Wüste, Mose befreit das Volk aus Ägypten, und dann haben die nichts zu essen und jammern dem Mose die Ohren voll, murren, klagen, und Mose betet und Gott gibt durch Mose ihnen eine Speise, wo sie sagen, was ist das? Manna, heißt die Frage, was ist das? Etwas, was ihnen hilft, die Kraft gibt zum Weg durch die Wüste. Und jetzt sagen sie, weißt du, Jesus, das wäre genau das, wenn du uns wie Mose Brot gibst, wenn wir ein äußeres Zeichen haben, an dem wir sehen, jawohl, das, was du sagst vom ewigen Leben, von der Transzendenz, das ist möglich. Ich hätte es gern hier und heute, ich hätte gern bitte ein Wunder. Und dann sagt Jesus, nee, erstens, nicht Mose hat es euch gegeben, sondern Gott hat es euch gegeben. Und zweitens, Gott will euch das geben. Das Brot bin ich. Gott gibt euch mehr. Jesus sagt, ich bin das Brot. Als Silvester da war, weißt, beim Abendmahl lesen wir bei uns, ne, bevor wir das Brot nehmen, Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder dürsten. Genau das ist dieser Vers. Sondern dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer mich in sein Leben aufnimmt, dort wird der Hunger nach Sinn, nach Ganzsein gestillt. Dort kommst du zur Ruhe. Einer der großen Kirchenväter, Augustinus, hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in dir allein. Genau das ist der Punkt, zu sagen, wo finde ich die Ruhe, aus der ich mein Leben gestalten kann? Dass Jesus in Leben hineinkommt und dann das Brot gibt, was meine Seele nährt, den Innenraum in mir so ausfüllt, dass ich nicht mehr die Dinge dieser Welt suchen muss, mich hineinstopfen muss. Ob das Menschen, ob das Meinungen sind, ob das Dinge sind oder Substanzen oder irgendwelche Ideologien, irgendwas, wo ich sage, dass ich für etwas lebe. Jesus sagt, nee, brauchst du nicht, halt dich nicht bei den zweiten Dingen auf, komm aufs Wesentliche, komm zu mir. Ich will den Durst nach Leben stillen und Kraft verleihen, das Leben neu zu gestalten. Das ist Jesus. Und die Art und Weise, was sie tun sollen, ist kommen und glauben. Das ist die Einladung. Ja, bei Jahreslosungen zu sagen, ne, wer zu mir kommt. Das heißt, wer diese Einladung annimmt. Das ist das Spezielle von Glauben. Und wir sagen müssen, Glauben ist eben kein Denkgebäude irgendeiner Philosophie, wo man sagen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann weiß ich, wie es geht. Sondern Glauben ist eine personale Beziehung, zu sagen, ich vertraue jemandem, ich glaube Gott, ich vertraue ihm und ich lebe aus der Beziehung, aus der Verbindung mit ihm. Ich komme zu ihm und vertraue mich ihm an. Und dann sagt Jesus eben, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Bin ich schon bei der Frage dann mal hängen geblieben. Zu sagen, warum könnten Leute denken, Jesus könnte mich abweisen? Du kannst nur vermuten, ne? Könnten Leute sagen, ja, ich fühle mich so schlecht, so gut bin ich nicht, dass ich bei Gott ranpasse. Oder wenn ich meine Lebensumstände angucke, kann doch nicht sein. Na, wenn Gott sagt, ich will dein Leben ausfüllen, dann müsste es doch anders aussehen in meinem Leben. Dann müsste alles problemlos laufen. Und jetzt können wir ganz viele Dinge nennen. Und jeder könnte wahrscheinlich sein Grund, wo er sagt, da habe ich Zweifel, dass Gott mich kommen lässt. Da auf den Tisch legen und sagen, genau das sind die Gründe. Und Jesus weiß die. Und sagt, wisst ihr, kannst du vergessen den Grund. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auf gar keinen Fall. Und das macht mich froh. Und sagen, so genommen, die Jahreslosung und die große Einladung zu sagen, du, dein Leben darf Erfüllung finden. Und zwar nicht eine Erfüllung irgendwann, sondern hier und heute, da wo Jesus in dein Leben hineintritt. Dort, wo ich mit ihm diese Beziehung lebe und gestalte. Dort, wo mein Leben ihm gehört. Dort wird er es nehmen und ausfüllen. Und er stößt niemanden hinaus. Und dann sagt Jesus noch, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Ich lese mal noch zwei Verse, die im Anschluss stehen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tage vom Tod auferwecke. Das heißt, Gott will mich um jeden Preis. Meistens ist, wenn man das sagt, ne, um jeden Preis, ist das eine völlige Übertreibung. Hier nicht. Es ist für Gott wirklich um jeden Preis, um den Preis seines Sohnes. Und sagt, ich gehe für dich kaputt. Ich gehe für dich über meine Grenzen hinaus. Damit du eben nicht dich verlierst in deinem Leben an irgendwelche Dinge, sondern dass du in Sinn und Erfüllung leben kannst. Das ist die Einladung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht abweisen. Und so kann man vielleicht sagen, wenn denn das Thema des Jahres ist, dann sagen kann, das kann immer wieder vorkommen. Das darf immer wieder vorkommen. Die offene Tür. Das wäre doch für uns als Gemeinde genau das, was wir dieses Jahr brauchen, zu sagen, wir sind die offene Tür in den Himmel für Menschen. Das ist mein Wunsch. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir den kennen, der gesagt hat, ich stoße niemanden hinaus. Und die Einladung weitergeben. Julian, kannst du jetzt mal die, bin ich in meiner drin. Nee, in die, das Foto, was ich dir gegeben habe. Genau. Ein so ein Punkt, unser Glaubenskurs startet am, das steht irgendwo hier drauf, 28. April. Das ist also schon noch ein bisschen hin, dann immer noch mal drauf aufmerksam machen. Aber Glaubenskurs oder Alpha-Kurs ist genau das zu sagen, wir wollen uns mit Menschen auf den Weg machen und ihnen das erklären. Ihnen zu helfen, das zu verstehen, wie Gott ist, wer Jesus ist und was er für sie getan hat. Das ist die offene Tür. Muss man nicht nur durch Glaubenskurs, wir haben genügend Gruppen und Kreise, wir haben den Gottesdienst. Aber das auf einen Punkt zu bringen, zu sagen, Mensch, niemand wird abgewiesen, kann es zu gut, kann es zu schlecht. Das ist die eine Seite und die andere Seite, kannst du mal ein schönes Bild, das Reinkommen nicht vergessen. Christen sind Menschen, die sind voll im Kommen, nämlich im Kommen zu Jesus. Dazu lädt Jesus mich ein, ein ganzes Jahr lang, das einzuüben, das Jahreslosung. Ich würde gerne mit euch beten, bleiben sitzen dazu. Vater im Himmel, wollen dir Danke sagen für diese Einladung, die du uns gibst, für diese offene Tür, dass du niemanden hinausstößt. Dazu hast du Jesus in diese Welt gesandt. Herr, danke für diese Ermutigung. Danke, dass wir kommen dürfen und dass dort, wo wir kommen, du uns ausfüllst. Dann kennst du unsere eigenen Gedanken. Weißt du, wir denken, dass wir gar nicht wert sind, dass wir das gar nicht können, nicht verstehen, dass alles gar nicht so richtig für uns was wäre. Jesus, möchte ich bitten, dass du dort in unser Leben hineintrittst und dich als der Menschensohn, als der Herr dieser Welt offenbarst und zeigst, dir ist so viel an uns gelegen. Ja, dann mach Menschen aus uns, die eine Einladung in diese Welt hinein sind, für ein Leben mit dir. Amen.